Fußball-WM auf Radio 1.
Der Fußball-Weltmeisterschaft können sich ja dieser Tage auch Nicht-Fußball-Fans kaum entziehen. Das Spiel Brasilien-Niederlande sahen zum Beispiel rund 10 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ist etwa Wetten-Das-Stärke. Beim Spiel Deutschland-Argentinien eben waren es höchstwahrscheinlich sogar doppelt so viel. Wenn man die Zahlen der letzten Spiele mit deutscher Beteiligung mal hochrechnet, und dennoch gibt es ja Kritik, zum Beispiel vom Professor für Live-Regie an der Kunsthochschule für Medien in Köln und vom freien Regisseur für Live-Entertainment, Show and Sports, für alle wichtigen Sender von Dreisat bis ZDF, verantwortlich auch für alle TV-Duelle der Kanzlerkandidaten und heute Abend ab 19.30 Uhr für RTL. Volker Weicker, Sie waren 2002 zur Fußball-WM verantwortlich für das sogenannte Weltfernsehbild. Was kritisieren Sie denn an der Weltmeisterschaft 2010?
Ja, ich kritisiere im Endeffekt immer eigentlich das Gleiche, nämlich die Tatsache, dass man als Zuschauer zu Hause überhaupt nicht mitbekommt, wo das Ganze stattfindet. Ich rede jetzt von der reinen Spielübertragung. Ich rede nicht von den Vorberichterstattungen, die das ZDF, ARD oder auch RTL macht, sondern ich rede einfach von dem reinen Bild. Das heißt, alles ist gleichgeschaltet. Das heißt, die Werbung ist die gleiche, der Platz ist gleich genäht, die Netze sind dieselben, die Kamerapositionen sind dieselben. Man will auch sozusagen die Schnitte genauso haben. Ich persönlich empfinde es als absoluten Mehrwert, dass man in einem fremden Land ist, in einem fremden Kontinent. Und ich würde es auch gerne sehen wollen. Und zwar in den Gesichtern der Leute. Ich will sehen, will Gewinner und Geschlagene sehen, Unterlegene. Ich will auch ein bisschen mehr mitbekommen, wo ich gerade bin. Das ist eigentlich meine Kritik, ja, dass man den Fußball hier und da vielleicht anders übertragen könnte. Da muss man fairerweise sagen, das ist auch oft Geschmackssache. Ich würde viele Dinge ein bisschen anders machen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Kollegen, die vor Ort sind, das schlecht machen. Sie machen es halt einfach nur anders. Aber was mir fehlt, ist tatsächlich dieser Blick auf, ich bin in Südafrika und zwar auch während des Spiels und bin eben auch jetzt mal in einer anderen Stadt. Wenn mir niemand sagt, ich bin heute in Johannesburg beim Fußball oder ich bin heute in Kapstadt, sehe ich den Unterschied nicht und das finde ich halt sehr schade.
Wo vermuten Sie denn die Ursachen für diese Einheitsübertragung, sage ich mal?
Auch die Ursachen liegen einfach darin, dass man natürlich auch sagt, wir müssen alle bedienen. Auch die zum Beispiel mit den Kommentatoren nicht vor Ort sind, sondern irgendwo von zu Hause aus das kommentieren. Das muss sozusagen ein bisschen so eine Art Stundenplan abgearbeitet werden. Das hat einfach damit was zu tun, dass man immer, glaube ich, den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und auch den Weg des geringsten Widerstandes geht, was ich schade finde. Die Emotionalität rüberzubringen und nicht nur einfach irgendwann mal schnell ein Fanbild schneiden, das dann auch noch deswegen komisch wirkt, weil der Fan sich auf dem Screen im Stadion sieht und sich selbst bejubelt. Also diese Reaktion des Fans auf ein Spiel, nämlich begeistert zu sein oder niedergeschlagen zu sein, so wie man das einfach kennt und auch gewohnt ist, das geht mir ein bisschen ab.
Kann es auch damit zusammenhängen, dass möglicherweise auch deswegen zum Beispiel so viele Totalen zu sehen sind, damit die elektronische Bandenwerbung besser rüberkommt?
Ja, das hat die elektronische Bandwerbung tut sicher ihres dazu. Das ist sicherlich ohne Frage. Fairerweise muss man sagen, ohne Werbung gibt es keine Sportübertragung mehr. Das können wir uns also abschminken, dass wir in der Lage wären, werbefreie Sport zu übertragen. Der Zug ist schon seit Ewigkeiten abgefahren. Der andere Grund wird ein bisschen darin liegen, dass man halt pur Fußball sehen will, also ein bisschen mehr was für die Analysten. Ich persönlich würde es durchaus schöner finden, wenn man öfter schneidet und die Dynamik des Sportes auch ein bisschen rüberbringt. Man muss einfach auch Fußball machen für den, der zu Hause sitzt. Und der sitzt ja weltweit zu Hause. Es sind 100.000 oder 80 oder 60.000 im Stadion. Alle anderen sehen es nur am Schirm. Und die alle muss ich bedienen. Und ich glaube ganz einfach, dass wenn man das etwas nicht ganz so total fotografiert, sondern ein bisschen größer und auch mehr Zwischenschnitte macht, dass man die Emotionalität des Spiels auch besser rüberbekommt. Das will man so nicht. Man hat sich anders entschieden und das ist auch okay so. Ich persönlich finde es schade, weil ich es mir natürlich anders wünsche.
Ich habe mir gestern noch einmal Ihr Endspiel in Yokohama am 30. Juni 2002 angesehen, also Deutschland-Brasilien. Leider kann ich natürlich systembedingt jetzt nur den Kommentarton von Bellariti einspielen, aber vielleicht werden im Kopf wieder visuelle Erinnerungen wach.
In diesem Finale hätte keine deutsche Elf gestanden ohne diesen Torwart. Ohne den Kapitän der deutschen Nationalelf. Und Ronaldo, schauen Sie mal hier. Ronaldo Rivaldo im Mittelpunkt der Welt. 1,5 Milliarden geschätzte Zuschauer an den Fernsehschirmen verfolgen jetzt diese Bilder. Und Oliver Kahn verlässt sein Tor nicht. Ein bitterer Moment für den besten Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft.
Sie hatten mit der Bildregie Volker Weiker die tragische Figur Oliver Kahn im deutschen Tor besonders optisch herausgeholt. Kahns Gesicht nervös, Kaugummi kauend in Großaufnahme. Man sah förmlich, wie er unter Strom stand und zum Schluss dann der enttäuschte, müde Verlierer sitzend am rechten Pfosten. Das hatte schon Spielfilmqualität. Sie übernehmen damit ja nicht nur einfach ein Ereignis, sie transportieren es also nicht nur, sondern sie adaptieren es, schaffen ein originäres Fernsehereignis. Wie groß ist die Versuchung, aus einem langweiligen Spiel ein spannendes zu machen?
Also aus prinzipiell schaffen sie es nicht, aus einem langweiligen Spiel ein spannendes zu machen. Das ist eine Mehr, das funktioniert nie. Klar ist, ohne großen Sport keine großen Sportübertragungen. Das wird immer so sein. Daran lässt sich auch nichts ändern. Das habe ich in unheimlich vielen Sportarten schon erleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie man es sieht. Was 2002 angeht, ist es natürlich einfach so, Oliver Kahn war, glaube ich, der beste Spieler des Turniers, wurde, glaube ich, von den Spielern so gewählt. Er hat Deutschland ins Finale gebracht durch seine außergewöhnlichen Leistungen und war natürlich dann aufgrund seines Patzers im Endspiel der tragische Held. Das heißt, in seinem Gesicht hat sich sozusagen die ganze Weltmeisterschaft immer wieder abgespielt, nämlich das Gewinnen als auch das Verlieren, die bittere Niederlage, der kleine Fehler, der alles entscheidet. Das macht ja diesen Sport so wahnsinnig interessant und auch so wahnsinnig spannend. Und genau eben das ist es ja, was ich bemängle. Das würde ich wirklich viel gern öfter sehen. Mein Beispiel ist, nur damit man ungefähr weiß, über was man spricht, Griechenland scheidet aus. In dem Moment, es fällt das 1-0, Griechenland ist ausgeschieden. Ich sehe nur einen jubelnden Maradona, ich sehe nur jubelnde Argentinier, ich sehe nur jubelnde argentinische Fans, ich sehe keinen niedergeschlagenen Griechen, keinen Rehhagel, nichts. 2-0 fällt, dasselbe in Grün, nur jubelnden Maradona, es hätte quasi auch der Jubel nach dem 1-0 sein können, es war sozusagen 1-1 das Gleiche. Kein niedergeschlagener Grieche und schon gar kein Rehhagel, der in dem Moment sozusagen sein letztes Länderspiel macht als erfolgreicher griechischer Nationaltrainer. Und das ist dann gar keine deutsche Sicht der Dinge, wie man einem dann leicht vorwerfen könnte, sondern Otto Rehhagel als Trainer ist sicherlich eine Figur, die die Leute auf der Welt kennen. Und der findet da nicht mehr statt und ein griechischer enttäuschter Fan auch nicht. Und das finde ich halt einfach falsch, weil Sieger gibt es nur dort, wo es auch Verlierer gibt. Und ohne die Verlierer ist auch der Siegerjubel lange nicht so bedeutend. Ich glaube, dass einfach dieser Unterschied, dieser kleine Patzer bei Kahn von Sieg und Niederlage, man sieht jubelnde Brasilianer, die ausflippen vor Begeisterung und dann sieht man plötzlich den Kahn. Und quasi dieses Gegeneinanderschneiden von Emotionen macht meiner Ansicht nach auch viel aus. Es geht darum, den Sport ordentlich abzubilden, dass man dem Spiel folgen kann. Aber wir gucken ja alle auch dieses Spiel, weil wir emotional berührt sind. Und wenn das im Fernsehbild nicht mehr stattfindet, halte ich das für einen Fehler.
Aber da kommen wir dann zweifelsohne an eine sehr interessante Grenze in der Diskussion. Was sollten also Dokumentaraufnahmen im Sport leisten? Denn auch das, was die Kollegen da vor Ort machen mit den vielen Kameras, ist ja im Prinzip ein Dokumentarfilm. Und ich glaube, zum ersten Mal mit Leni Riefenstahl im Dritten Reich wurde diese Grenze ja doch überschritten, indem sie Sport auf sehr suggestive Weise ästhetisierte. Kann es sein, dass die filmische Umsetzung von Sportereignissen immer noch darunter leidet, dass man sich nicht traut?
Ich glaube, dass man sich viel zu wenig traut insgesamt. Ich wäre prinzipiell viel mutiger. Ich würde viel mehr versuchen. Man darf natürlich nicht den Sport so verändern, dass er sich nicht mehr wiederfindet auf dem Schirm. Aber wenn man sich selber anguckt, was bringt einen dazu, Sportveranstaltungen zu gucken? Außer der sportlichen Leistung ist es ja auch die Begeisterung für den Sport, die Begeisterung für eine Mannschaft, die Begeisterung für einen Tennisspieler, die Begeisterung für einen Boxer. Das heißt, das ist es ja, was mich da auch reintreibt. Emotionalität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Sachen. Wenn wir emotional nicht berührt werden, wird es kein Public Viewing geben, die Leute würden nicht ins Stadion gehen, Leute würden nicht mit irgendwelchen Bussen quer durch Deutschland fahren, um ihrer Mannschaft zu folgen oder nach Afrika fliegen und viel Geld dafür ausgeben und Urlaub nehmen. Das hat einfach mit Emotionalität zu tun. Und es wird immer so sein, dass das natürlich, was man da macht, eine subjektive Entscheidung ist. Ich kann in dem Moment, wenn ich von einer Kamera auf die andere umschalte, ist es klar eine subjektive Entscheidung. Die treffe ich in dem Moment. Die kann auch mal falsch sein. Und sie wird immer subjektiv sein. So objektiv ich versuche, das zu machen, und so dokumentarisch ich an die ganze Sache rangehe, also ganz ausschließen kann man dieses subjektive emotionale Gefühl natürlich nicht. Das versucht man, indem man wenn man internationale Regie macht, keinen Kommentar hört, also auch nicht den Deutschen und auch keinen Englischen oder sonst eine Sprache, sondern nur das Spiel sieht, um es sozusagen wahrzunehmen wie ein Zuschauer, um nicht irgendwie beeinflusst zu sein von dem Kommentar, aber subjektiv bleibt es am Ende des Tages immer.
Meint der Professor für Live-Regie und natürlich auch Live-Regisseur heute Abend wieder bei RTL, allerdings nicht für die Weltfernsehbilder verantwortlich, Volker Weiker. Und im Hintergrund war Atmosphäre, ich nehme mal an, das waren die Vuvuzelas in Dresden schon. Vielen Dank dorthin.
Dankeschön.